بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Es geht weiter mit dem Thema der Voreiligkeit. Wir waren stehen geblieben bei der Voreiligkeit in Bezug auf der Versorgung. Und wir haben den Hadith erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Heilige Geist, also der Engel Jibril alaihi salam, warum wurde er Geist genannt, Ruh? Weil durch ihn das übermittelt wurde, was die Herzen der Menschen zum Leben erweckt, eben die Offenbarung. Die Menschen, ihre Herzen sind leblos, haben keine Wirkung, wenn sie nicht gefüllt werden mit Al-Quran und eben auch die Sunna, also mit der Offenbarung des Propheten alayhi salatu wassalam. Und deswegen Allah Azza wa Jal nennt den Quran Ruh, also Seele, Geist. Und derjenige, der ihn übermittelt, wird auch Ruh genannt. Ja, also derjenige, der den Koran übermittelt hat, das ist eben Jibril alayhi salam. Deswegen wird er Geist genannt. Und Al-Qudus, Ar-Ruh, Al-Qudus, also Heiliger Geist, weil er edel ist, weil Engel nicht sündigen, weil er der höchste Engel ist, ja, der gewaltigste Engel ist. Und er eben die gewaltigste Aufgabe hatte, eben die Übermittlung des Korans an unseren edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also sagte An-Nabi alaihi salatu wasallam, der Heilige Geist, also Jibril alaihi salam, hat mir in meiner Brust eingehaucht, also eingegeben, den Koran mir beigebracht, beziehungsweise die Offenbarung, das ist jetzt ein Hadith, aber das ist ja auch Offenbarung, dass keine Seele sterben wird, bevor es Lebensunterhalt und Versorgung vollendet bekommt. Vollkommen bekommt. Also kein Mensch stirbt vor seinem letzten Schluck. Und kein Mensch stirbt vor seinem letzten Happen. Und deswegen, es kann sein, Leute liegen im Koma 10 Jahre, wachen auf, trinken einen Schluck und dann stirbt er. Dieser eine Schluck, der war ihm vorgeschrieben. Und keiner kann ihm diesen Schluck wegnehmen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird die Versorgung bis zum letzten Schluck geben. Und das ist eine Angelegenheit, die einen beruhigt. Das heißt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ob der Versorger versorgen wird. Der Versorger Allah. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Aber du sollst natürlich die Mittel und Ursachen und Bedingungen dieses Erlangens von Versorgen berücksichtigen. Du kannst nicht sitzen bleiben und machst deinen Mund auf und wartest, bis es Reis und Nudel regnet. Du musst dich bewegen. Allah Azza wa Jal sagt es, so schreitet über ihr her, also über die Erde, ja, damit ihr eben um Versorgung sucht. Allah Azza wa Jal sagte zu Maryam alayhi salam, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَ und schüttle am Baum, dann werden Datteln runterfallen. Allah Azza wa Jal hätte ja auch sagen können, fang mal, da fällt jetzt eine Dattel runter. Aber das hat Allah nicht gesagt, sondern schüttle, bewege dich, mach du etwas, dann wird Allah Azza wa Jal dir die Versorgung geben. Also, An-Nabi alayhi salatu wasalam sagte, der Heilige Geist hat mir das eingehaucht, das Leben, also du wirst keine Sekunde sterben, wenn du noch eine Sekunde zu leben hast. Und du wirst nicht sterben, wenn du noch einen Happen zu essen hast. Da sagt An-Nabi alayhi salatu wasalam, also verlangt die Versorgung auf schöner Art und Weise. Was ist schön? Schön ist richtig. Fa'ajmilu fit talab. Jamil, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Also schön. Und einer der Namen Allahs ist Al-Jamil, der Schöne. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und liebt die Schönheit. Die Schönheit, die Ästhetik heutzutage genannt, ist nicht nur in der Ausstrahlung oder im Aussehen, sondern Ästhetik im Handeln. Schönheit im Handeln. Das heißt, du sollst auf schöner Art und Weise die Versorgung erlangen. Was ist die unschöne, unästhetische Art, die Versorgung zu verlangen? Auf illegale, verbotene Art und Weise. Diebstahl, Betrug und so weiter und so fort. Also er sagt, فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Also such die Versorgung auf schöne Art und Weise. Und jetzt gibt er uns einen Ratschlag, der wichtig ist. Und keiner von euch soll aufgrund der Verzögerung der Versorgung, die Versorgung kommt nicht heute, ist auch nicht morgen gekommen, kommt auch nicht übermorgen, nicht nächste Woche. Du suchst einen Job. Erste Woche kein Job gefunden, zweite Woche kein Job gefunden, erste Monat kein Job gefunden. Die Verzögerung, dass die Versorgung auf sich warten lässt, soll dich nicht dazu führen, die Versorgung auf unerlaubte Weise zu suchen. Erste Monat, zweite Monat, dritte Monat, weißt du was, ich gehe doch arbeiten, auch wenn ich Alkohol verkaufen muss. Ich gehe doch dort arbeiten, auch wenn ich dort Schweinefleisch verkaufen muss. Warum? Ja, ich habe 2 Monate gesucht, ich habe 1 Jahr gesucht, ich habe Bewerbungen geschrieben, ich habe nichts gefunden und deswegen gehe ich jetzt, ich habe nichts anderes. Die Tatsache ist und die Wirklichkeit ist, dass du nur zu faul bist, andere Berufe auszuüben. Es ist nicht so, dass es gar keinen Job gibt. Es gibt nicht deinen Wunschberuf. Und wenn du deinen Wunschberuf, der halal ist, aber der kommt noch nicht, dann darfst du nicht im Haram arbeiten, wenn es noch andere Berufe gibt. Ja, ich habe 5 Jahre studiert, ich habe meinen Bachelor, Master, vielleicht sogar Doktor. Soll ich jetzt auf dem Bau arbeiten? Also wenn du keinen Halal-Job findest, natürlich. Ja, ich habe studiert und ich habe jetzt nur Berufe bekommen, alaikum salam, im Bankwesen, im Versicherungswesen, nur in diesen Bereichen. Alle anderen Firmen haben eine Absage erteilt, aber Banken und Versicherungen und Co., alles was mit diesen Sachen zu tun hat, die haben gesagt, herzlich willkommen, ja, super, Diplom, Bachelor, Master, Doktor. Ja, was soll ich machen? Wie, was sollst du machen? Es gibt noch andere Jobs. Ja, wie soll ich jetzt Halal-Lieferservice arbeiten? Ja, zum Beispiel. Ich bin Doktor. Ja, und jetzt? Trotzdem bist du Diener. Oder hast du mit dem Doktortitel dich aus der Dienerschaft Allahs zurückgezogen? Oder mit deinem Master oder mit deinem Bachelor? Du bist immer noch der Diener Allahs, Azza wa Jal. Wann darfst du haram arbeiten? Wenn du keine einzige Halal-Arbeit gefunden hast. Das ist wieder was anderes. Weder Halal-Lieferservice, noch Halal-Bauarbeiter, noch Halal-Schreiner, noch Halal... Du hast nichts gefunden. Und das ist wirklich also fast utopisch. Ja, also, aber gehen wir davon aus, ja, dass du wirklich, du hast nichts gefunden. Es ist eher die Realität, dass der Lohn nicht der gleiche ist. Deswegen... Oder es ist anstrengender, deswegen. Oder es ist weniger Ansehen, deswegen. Aber rechtfertigt das, dass du im Haram arbeitest? Auf keinen Fall. Der Islam ist nicht so, entweder du arbeitest im Halal oder stirb. Das gibt's nicht im Islam. Im Islam darf man sündigen, um sein Leben zu retten. Aber sind wir so weit gekommen in der Arbeitswelt, dass es um Leben und Tod geht? Oder geht's um Gemütlichkeit, Prestige, Gehaltsklasse und so weiter? Also, Nabi alayhi salatu wassalam sagt, und wenn die Versorgung auf sich warten lässt, dann soll dies euch nicht dazu führen, die Versorgung auf unerlaubten Wegen zu suchen. Und jetzt die Imanspritze. Jetzt die Imanspritze. Denn was bei Allah ist, erlangt man nicht durch Sünden. Oder anders, er hat gesagt, illa bita'ati, erlangt man nur durch Gehorsam. Denn was bei Allah ist, erlangt man nur durch Gehorsam. Die Versorgung bekommst du nur durch Gehorsam. Jetzt kann der ein oder andere sagen, aber Sekunde mal. Wie viele Millionäre, Milliardäre, gute Gehaltsklasse leben im Haram, arbeiten im Haram, verdienen Haram? Die haben ja Versorgung bekommen. Die haben Geld bekommen. Die haben aber nicht die Versorgung bekommen, dass sie mit dem Geld glücklich sind. Für was brauchst du denn Geld? Brauchst du Geld wegen des Geldes an sich? Also brauchst du die Scheine nur wegen den Scheinen, damit du zu Hause das tapezieren kannst? Oder brauchst du die Scheine, um etwas zu erreichen? Und zwar Glückseligkeit. Was wollen wir denn mit Geld? Wenn jemand aber Milliarden hat, aber er kann damit nichts anfangen, ist der glücklich? Der hat Milliarden. Er kommt an sein Geld nicht ran. Aus welchem Grund auch immer. Krieg oder Allahu A'lam. Es ist eine Flut, Erdbeben, die Banken sind kaputt. So, er ist Milliardär, aber er kommt nicht an sein Geld ran. Ist der glücklich? Nein. Es geht also nicht um die Scheine, sondern es geht darum, was ich mit diesen Scheinen mache. Was ich mit diesen Scheinen erreiche. Und deswegen, ob du Scheine hast, Häuser hast, Autos hast, Pferde hast, Firmen hast, am Ende willst du was? Glücklich sein damit. Das bekommst du nur von Allah. Glücklich zu sein mit dieser Sache bekommst du nur von Allah. Da kommt der Nächste und sagt, Sekunde, also ich kenne einen Milliardär, Millionär, gute Topgehalt und der ist sowas von glücklich. Der hat so ein glückliches Leben. Nummer eins, er wird in der Dunya unmöglich glücklich sein. Weil Allah Azza wa Jal sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Und wer sich abwendet von meinem Gedenken, also von Koran und Sunna, von meiner Religion, von meiner Offenbarung, von dem, was ich übermittelt habe, der wird ein bedrücktes Leben haben. Das ist Fakt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Es mag sein, dass er das nicht zeigt, aber er wird Kummer und Sorgen haben. Und das zeigt sich mit der Zeit, vielleicht nicht zu Beginn, aber irgendwann zeigt sich das. Der hat Kummer, der hat Sorgen, der hat Probleme, der kommt nicht aus dem Problem raus, immer Angstzustände und werde ich erwischt, nehmen Sie mir mein Geld weg und so weiter. Kann keine Nacht mehr schlafen. Aber gehen wir mal davon aus, es sieht so aus, als ob er glücklich sei. Und Yawm al-Qiyamah, das wahre Leben ist das Leben nach dem Tod. Wenn ich dir sagen würde, guck mal, ich gebe dir für ein Jahr das Leben eines Multimilliardärs. Und nach diesem Jahr wirst du der ärmste Mensch sein, den es überhaupt gibt. Du wirst dir keine Medizin leisten können, kein Essen leisten können. Du wirst erniedrigt und unterdrückt. Und du, das schlimmste Leben, das es gibt. Aber ein Jahr vorher, Willen und so weiter und so fort. Ein Jahr, 365 Tage. Und dann nehme ich es dir weg. Und du lebst das ärmste Leben, das es gibt. Würdest du sagen, alles klar, Hauptsache gelebt. Du wirst den Rest deines Lebens, sagen wir mal, die nächsten 50 Jahre, ein elendes Leben führen. Würdest du sagen, ist mir egal. Die Alternative ist, oder du bekommst nicht dieses eine Jahr Multimilliardärleben, sondern du lebst normal, aber dafür bis zu deinem Lebensende. Oder sagen wir mal, bis zu deiner Rente. Und in der Rente wirst du Milliardär. So, was würdet ihr auswählen? Also entweder ein Jahr jetzt als Milliardär leben und dann elendes Leben. Oder normal leben bis zur Rente und dann als Milliardär leben. Gibt es jemanden, der das erste wählen würde? Könnt ihr euch vorstellen, dass andere Leute, Menschen, das Erste wählen würden?
Doch. Wenn ein Monat
ich lebe nicht, ja? Ich lebe gut. Ich meine jetzt weltlich jetzt, nicht wegen religiös, weltlich. Also wird's jemand geben, der sagt, so, guck mal, Hauptsache ich habe ein Jahr gelebt. Und er weiß, theoretisch, er wird noch leben und so. Ja, nicht, dass er, es kann sein, dass ich am nächsten Tag sterbe. Nee. Jetzt gehen wir davon aus, du wirst 80. Du wirst 90, du wirst 100, okay? Ich glaube kaum, dass es irgendeinen Menschen gibt, der bei Verstand ist und sagt, ist mir egal, gib mir das Jahr her. Jeder normale Mensch sagt sich, Junge, lass mich nochmal leben, dann ab Rente. Ja, und dann habe ich ja meine Jahre. Ja, sagen wir bis 100. Dann lebe ich als Milliardär. Warum arbeiten und schuften die Leute denn heute, damit sie in der Rente, im Rentenalter, etwas haben oder nicht? Jetzt sagt ja Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal. Dieses Leben, dieses irdige Leben, das ist ja nicht mehr so viel wert wie ein Tag. Allah azza wa jalla sagt, يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ لِمَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und jede Seele soll sich vorbereiten oder soll darauf achten, was sie für morgen vorbereitet hat. Worum geht es für morgen? Es geht um Yawm al-Qiyamah. Aber Allah sagt morgen. Nicht nächstes Jahr. Allah hätte auch sagen können, und jede Seele soll darauf achten, was sie fürs nächste Jahr, für in 100 Jahren, für Allahu a'lam in wie viel. Er hat gesagt, morgen. Das zeigt dir, egal wie lange du lebst in dieser Dunya, dein Tod ist morgen. Ob morgen in 100 Jahren ist, in 1000 Jahren, in einem Jahr, solange es sicher kommen wird, ist es morgen. Das heißt, der Muslim, der weiß, ich bekomme bald ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, 10 Jahre, 20. Ich hatte ja schon mal gesagt, in 100 Jahren ist keiner von uns hier am Leben. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Möge Allah uns erlauben, das Glaubensbekenntnis mit unseren letzten Atemzügen aufzusagen. Spätestens in 100 Jahren. Das ist ja das aller späteste, ja. Ansonsten vielleicht sogar in 20, in 50, in 60 Jahren. Allahumma rzuqna husna al-Khatima. O Allah, gib uns ein gutes Ende. Und was beginnt dann? Dann beginnt das Leben im Grab. Da schon, das Leben im Grab schon. Da fängt schon das glückliche Leben an für den geduldigen, gläubigen Muslim, der Allah stets um Vergebung gebeten hat, wenn er gesündigt hat. Der versucht hat, seine Pflichten nachzugehen. Der versucht hat, sich zu verbessern. Möge Allah uns erziehen. Das Leben im Grab. Wir reden noch gar nicht um Al-Jannah. Wir reden nicht über das Paradies. Wir reden über das Grab. Also eine Zwischenstation. Wenn du auf der Reise bist in dieser Welt, ja, auf der Erde, und du hast irgendwo, dein Reiseziel ist ein Riesen-Hotelpark, ja, 10 Sterne, Luxus pur. Und jetzt sagt man, guckt mal, nach 5 Stunden Fahrt, wir machen jetzt einen Halt, ja, eine Raststätte, aber das ist nicht irgendeine Raststätte. Service pur, ja, sagen wir mal so eine 5-Sterne-Raststätte, ja, die es, glaube ich, nicht gibt. Aber auf jeden Fall, stell dir das mal vor. Du wirst empfangen und so weiter. Gibt's eine Massage für dich? Bitteschön, was willst du trinken, essen und so weiter? Die Raststätte ist schön groß und so weiter und so fort. Das ist nichts im Gegensatz zum Hotel, das sich erwartet. Al-Barzakh, die Zwischenwelt, ist schon die erste Station des Genusses. Nicht erst Yawm al-Qiyam. Nee, du bist tot, die Seele ist weg, zack, fängt der Genuss an. Wenn du als Muslim stirbst. Ja, Rabbi, lass uns als Muslime sterben. Wenn du als jemanden stirbst, der bereut hat. Muss ich als Engel sterben? Junge, du wirst nie als Engel sterben. Keiner von uns wird ein Engel. Aber du musst als reumütiger Muslim sterben. Ja, Rabbi, es tut mir leid. Ja, Rabbi, vergib mir meine Sünden. Ja, Rabbi, bitte bestrafe mich nicht für meine Sünden. Reumütig. Schäm dich vor Allah Jalla wa'ala, wenn du betest. Allahu Akbar. Erinnere dich. Es kann dein letztes Gebet sein. Ja, Rabbi, wenn du meine Seele nimmst nach diesem Gebet. Wir haben Maghrib gebetet. Ja, Rabbi, wenn ich nicht bis zu Isha lebe. Ja, Rabbi, vergib meine Sünden. Ja, Rabbi, es tut mir leid. Ja, Rabbi, ich war schwach. Ich will meine Sünden nicht rechtfertigen. Ich habe sie getan. Ich weiß, aber ich war schwach, ja Rabbi al-Alamin. Ja Rabbi, vergib mir. Ja Rabbi, bitte wandle meine Sünden um in gute Taten. Red mit deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Im Sujud natürlich jetzt nicht, während du al-Fatiha liest. Aber während du al-Fatiha liest, erinnere dich. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Der Allgnädige, der Barmherzige. Erinnere dich an diese Sache. So, wenn du nach Maghrib stirbst, vor Isha, möge Allah uns ein gutes Ende geben. Ja Rabbi, bewahre uns davor, in einer Sünde zu sterben. Ja Rabbil Alamin. Dann vergib dir Allah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, die fünf Gebete also sind Grund für das Vergeben der Sünden. Er sagte, die fünf Gebete und von Jumu'ah zu Jumu'ah, von Freitag zu Freitag, also wenn du Jumu'ah betest, und von Ramadan zu Ramadan und von Umrah zu Umrah werden die Sünden dazwischen vergeben. Außer die Kabair, außer die großen Sünden. Warum? Die bedürfen einer separaten Reue. Aber wenn du sie bereust, werden sie auch vergeben. Das heißt, die fünf Gebete, zwischen Gebet und Gebet, werden die Sünden getilgt. Das heißt, deine Gebete vor Maghrib, die sind weg. Zwischen Asr und Maghrib, hast du da gesündigt? Die sind weg. Viele von uns denken gar nicht daran, deswegen freuen sie sich nicht auf das nächste Gebet. Aber stell dir mal vor, du erinnerst dich, ey, ich habe gesündigt vor Maghrib, zwischen Asr und Maghrib habe ich gesündigt. Die Sünde ist weg. Ein Mann kam zum Propheten, alayhi salatu wassalam. Und er sagte, ja Rasulallah, bitte fälle das Urteil über mich. Ich habe gesündigt. Was hat er getan? Er hat eine Frau geküsst, die er nicht küssen darf. Da kam die Gebetszeit und sie haben gebetet. Nach dem Gebet kam er nochmal zum Propheten, alayhi salatu wassalam, der will gereinigt werden, der will nicht mit dieser Sünde leben. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihm, ja Rasulallah, bitte fälle das Urteil über mich, ich habe gesündigt. Da sagte der Prophet, alayhi salatu wassalam, hast du gerade mit uns gebetet? Er sagte, ja. Er sagte, deine Sünde wurde vergeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gibt es einen Mensch, der sowas hört und dann nicht betet? Das ist doch nicht normal, oder? Das ist doch nicht normal. Yani, wenn du weißt, ich kann von meinen Sünden wegkommen durch ein Gebet, aber ich will nicht beten. Das ist doch nicht normal. Ach so, dann kann ich mir die Sünden leisten. Wer sagt dir, dass du vor dem nächsten Gebet nicht stirbst? Wir reden hier, Sünde ist schon vorbei. Da sollst du Hoffnung haben. Aber dass du sagst, alles klar, okay, Alhamdulillah, fünf Gebete am Tag, okay, ich plane meine Sünden jetzt ein. Ja, vor Maghrib sünde ich, vor Isha sünde ich, vor Subh sünde ich, vor Dhuhr sünde ich, vor Asr sünde ich. Junge, wer sagt dir, dass du nicht stirbst vor Maghrib, vor Isha, vor Dhuhr, vor... Und eine Sünde kann verheerend sein. Warum? Es geht nicht um die Sünde selbst, sondern es geht um deinen mangelnden Respekt gegenüber Allah. Willst du Allah reinlegen? Wer so mit Allah umgeht, den wird Allah vernichten. Aber der Reumütige, ja Rabbi, es tut mir leid, ich habe es versucht, ich habe alles, ich habe es verdrängt, ich habe es verschoben auf nachher und so, damit ich gar nicht sündige, aber ich bin hingefallen. Ich habe gesündigt. Ja Rabbi, nimm mich auf. Ja Rabbi, rette mich. Den wird Allah retten. Möge Allah uns retten. So, wenn wir das also wissen, Barakallahu fikum, dass das Leben im Grab eine Wonne, also Na'im, also Glückseligkeit ist. Wenn du mal an einem Platz bist, der sehr weit ist, auf einem Berg, auf einem Hochhaus, egal wo, Riesenweide, erinnere dich an dein Grab. Denn das Grab, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wird so weit gemacht, so weit das Auge sehen kann. Jeder von uns wünscht sich so einen Schrebergarten, oder nicht? Ja, ich habe einen Schrebergarten bekommen. Ich habe 3 Jahre gewartet, Junge. Das hat mich 5.000 Euro gekostet. Und Alhamdulillah, ich habe einen Schrebergarten. Wie groß sind die Dinger? paar Meter mal paar Meter, oder nicht? Das ist ja kein Hektar jetzt. Diese Kleingartenvereine da. Und du denkst, oh, Alhamdulillah, was für ein Glück, Masallah. Junge, du kriegst keinen Garten, du kriegst ein ganzes Land. Ein Resort im Grab. Und das ist der Warteplatz. Warte mal, bis Yawm al-Qiyamah eintritt. Ja, es ist nicht zu vergleichen, ja, aber nur damit wir es uns, damit wir es kosten können. Du hast einen Flug, ja, und dann kommst du zu dieser Wartehalle. Aber du sitzt nicht mit den anderen Leuten, jeder auf diese Plastikstühle, ja, wo, ja. Guten Tag, kommen Sie in die Lounge. Ja, Habibi. Guten Tag, bitteschön, hier ist ein Kaschai. Allah yuruikum und Hudr Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Brauchen Sie etwas? Wünschen Sie etwas? Wollen Sie etwas? Und diese Lounge ist eine Lounge, ja. Was für Gesellschaft? Ja, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Auf jeden Fall, ja, also so, ja, dein Ticket ist, also ist entsprechend diese Lounge, VIP-Lounge, das ist nichts im Gegensatz zum Grab bei einem Muslim. Wer dich da begleitet, ist der Koran. Der Koran ist da. Deine guten Taten kommen in Gestalt eines wunderschönen Menschen. Du wirst da nicht einsam sein. Das ist die Welt der Seele. Die Seele lebt da. Der Körper liegt leblos im Boden, unter der Erde. Aber die Seele bewegt sich. Besucht sich gegenseitig. Versteht ihr, warum die Sahaba auf den Tod gewartet haben? Was will ich hier? Yani, sollen wir uns den Tod wünschen? Nein. Aber sie haben sich gesagt, yani wie jemand, der weiß, gleiches Termin, ich muss zum Flughafen, aber er freut sich auf die Lounge. Die Reise geht bald los, ja. Aber Alhamdulillah, es gibt ja die Lounge, da brauche ich keine Sorgen zu haben. Ja? Also die Reise geht los, ja. Und obwohl die Reise ja strapaziös ist, Al-Akhira, ja Rabbi, erleichtere uns das Grab und die Auferstehung, ja Rabbi al-Alamin. Ich rede hier von den Gläubigen, Reumütigen. Der wird sich freuen auf diese Lounge, bis es heißt, bitteschön aufstehen, Al-Qiyamah hat angefangen. Al-Qiyamah fängt an. Und du wirst schon wieder empfangen. Und zwar am Fluss Al-Kawthar, am Becken Al-Kawthar des edlen Propheten a.s. Die Ulama sagen, einige sagen, das ist die erste Station des Gläubigen. Andere sagen, Al-Kawthar kommt ganz zum Schluss. Aber warum sagen einige Ulama, es ist die erste Station? Weil sie sagen, der Gläubige wird dadurch nicht dursten am Tag der Auferstehung. Auferstehung. Dieser Tag, Yawm al-Hisab, Tag der Abrechnung, die Sonne nähert sich eine Meile über den Kopf, die Leute ertrinken in ihrem Schweiß. Was brauchst du da? Ja, zu trinken. Zweitens, wenn der Gläubige dann am Becken ist, weiß er, dieser Tag, Alhamdulillah, alles läuft gut. Bleiben wir im Flughafen, ja? Weißt du, da ist eine Riesenschlange, das dauert jetzt 2 Stunden zum Einchecken. Aber da kommt jemand zu dir, guten Tag, Sie sind Herr XY? Ja, kommen Sie bitte hierher. Setzen Sie sich hin, ja, Sie müssen da nicht stehen. Hier, da ist ein extra Platz für Sie. Brauchen Sie was zu trinken? Brauchen Sie? Wie fühlst du dich in der Dunya? Du denkst, oh, das ist so herrlich, diese Reise, Allahumma barik. Wirst du jammern? Oh nee, da muss ich ja dahin und da muss ich in die Lounge und dann muss ich da in dem klimatisierten Abteil, während die anderen stundenlang warten. Du wirst nicht jammern. Die Sahaba, radiallahu anhum, und die Tabi'in und die gewaltigen Ulama, die haben diese Sache, Al-Akhira, mit einer anderen Brille gesehen. Mit einem anderen Blickwinkel. So wie wir die Dunya sehen. Obwohl nichts im Grab oder Yawm al-Qiyamah am Tag der Auferstehung oder im Paradies an Wonne und Glückseligkeit natürlich. Jetzt nicht die Strafen, möge Allah uns davor bewahren. Ich rede über die guten Sachen. Nichts ist zu vergleichen mit der Dunya. Nichts. Privatjet und so. Es gibt nichts zu vergleichen. Diese Reise, die jeder von uns antreten wird, nach Akhira, die kannst du mit keiner Reise in der Dunya vergleichen, egal was für ein Milliardär gerade verreist. Hat so jemand Angst vor dem Tod? Nein. Ja, sollen wir nicht Angst haben vor Allah? Doch, vor der Strafe Allahs schon. Aber es überwiegt bei Muslim was? Angst und Hoffnung muss ja zusammen sein. Wenn Angst, Hoffnung, vor der Sünde Angst, nach der Sünde Hoffnung, vor der Sünde Angst, nach der Sünde Hoffnung, dieses Spiel zwischen Furcht und Hoffnung ergibt Schamgefühl. Ich schäme mich. Ich hatte etwas Schlechtes getan. Und Allah ist so gütig. Dann habe ich wieder was Schlechtes getan. Allah ist so verzeihend. Dann habe ich wieder was Schlechtes getan. Allah ist so vergebend. Was entsteht durch diesen Prozess? Du schämst dich vor Allah. Der Muslim schämt sich vor Allah. Und deswegen sagten einige der Salaf, ich habe sämtliche Wege mir betrachtet, Gebet, Fasten, Koran und so, und habe einen Weg gefunden, der die wenigsten Menschen hat, also die ihn beschreiten. Die Scham vor Allah. Al-Haya'u min Allah. Der Muslim, er schämt sich vor Allah, weil er weiß, Allah ist so gütig. Weil er weiß, Allah ist so gnädig, so großzügig. Also wenn ich weiß, was mich erwartet im Grab und Yawm al-Qiyamah und der Schatten unter dem Thron Allahs, Jalla wa Ala, und fil Jannah, kann ich dann nicht warten, bis ich Halal-Arbeit habe? Das ist diese Voreiligkeit. Ich will nicht warten, ich will jetzt. Ja, nee, noch einmal. Wenn jemand sagt, nein, ich will sofort, Junge, guck mal, wenn wir später losfahren, dann dürfen wir in die Lounge. Jetzt geht's nicht. Ist mir egal, wenn ich stehen bleibe. Ist doch nicht normal, sowas. Jeder normale Mensch, okay, dann warte ich. Ja, warte. Arbeite nicht im Haram. Also wird Allah dir in der Dunya schon viel mehr geben. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ. Und wer Allah fürchtet, dem wird Allah einen Ausweg geben und Versorgung bescheren, von wo er es nie hätte sich vorstellen können. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, wer etwas unterlässt oder lässt für Allah, dem wird es Allah mit Besserem vergelten. So viele Versprechen von Allah, dem Wahrhaftigen und von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Amin, dem Vertrauenswürdigen. All das trifft dein Herz nicht. Nix da, ich will meinen Lohn jetzt. Da ist Zins, da ist Alkohol. Da ist Schweinefleisch, da ist Betrug, da ist dies, da ist jenes, egal. Diese Voreiligkeit ist eines der schlimmsten Formen. Möge Allah uns Geduld geben, um Sünden zu unterlassen. Denn die Geduld, wie die Ulama sagen, sind dreierlei Art. Die Geduld, um Gutes tun zu können, damit du Salat Subh betest, musst du standhaft sein, geduldig sein. Du musst eben aufwachen. Und die zweite Form, Geduld, um die Sünden zu unterlassen. Du musst stark sein, Nein zu sagen zu Sünden. Und die dritte Form, du musst geduldig sein bei Schicksalsschlägen. Möge Allah uns diese Geduld mit all ihren Facetten bescheren. Eine weitere Form der Voreiligkeit, die auch heute verbreitet ist und Grund für Fehler ist, ist die Voreiligkeit bezüglich der Prüfungen. Und zwar Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu an, dieser edle Gefährte, der wurde gefoltert. Der wurde gegrillt. Das bedeutet, es wurde Feuer gemacht und er wurde über diesem Feuer gelegt. Es wurde also heiß gemacht unter ihm und er wurde drauf gelegt. Gegrillt wurde er. Möge Allah mit ihm gnädig sein und ihm die höchsten Stufen des Paradieses geben und Allah zufrieden sein mit ihm. Und Allah uns mit ihm, möge Allah uns mit ihm vereinen. Er kam zum Gesandten alayhi salatu wassalam und sagte, wir beklagten uns beim Gesandten sallallahu alayhi wasallam. Also sie kamen zu ihm und sagten, ja Rasulallah, wir werden gefoltert. Er selbst wurde gefoltert. Und jetzt kommt er zum Propheten alayhi salatu wassalam und sagt, ja Rasulallah, wir werden gefoltert. Bilal hat Steine auf dem Körper. Ammar ibn Yasir muss sehen, wie seine Mutter mit einem Speer im Unterleib erstochen wird und wie sein Vater getötet wird und verschiedene Formen der Qual. Jetzt kommen die Sahaba, radiyallahu anhum, zu Propheten alayhi salatu wasalam und sagen, ja Rasulullah, wir werden unterdrückt. Da sagten wir, bittest du nicht um Hilfe für uns. Er sagte, ja Rasulullah, mach Dua für uns. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter denen vor euch, also die Völker vor euch, unter denen gab es Leute, denen machte man eine Grube, er wurde hineingestellt und man brachte eine Säge, legte sie auf seinen Kopf und spaltete ihn in zwei Hälften. Doch das hielt ihn nicht von seiner Religion ab. Und man kämmte sein Fleisch und seine Sehnen mit eisernen Kämmen. Ein Kamm aus Nadel, ja, aus Schrauben, aus Nadel, ja. Sodass man ihn aufgerissen hat. Und das hielt ihn nicht von seiner Religion ab. Sie waren standhaft. Hier eine Frage. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kann doch Dua machen, oder nicht? Natürlich. Und sein Dua wird erhört, oder nicht? Natürlich. Warum macht er kein Dua? Erstens, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bildet die Trainer aus, die die nächsten Generationen trainieren sollen. Wir brauchen Trainer. Wir brauchen Vorbilder. Wenn jedem Sahabi es gut ging, ja Rasulullah, ich habe Probleme, oh Allah, hilf ihm. Ja Rasulullah, mir geht's nicht gut, oh Allah, hilf ihm. Okay, die hatten den Rasul sallallahu alaihi wasallam, und was machen wir jetzt? Das heißt, die Sahabe mussten das durchleben, um zu den Trainern zu werden, damit wir trainiert werden. Damit ich dir sage und du mir sagst, guck mal Abu Bakr, guck mal Umar, guck mal Abu Huraira, guck mal der, guck mal der. Zweitens, die zweite Sache, die Prüfung trifft jeden Gläubigen. Ja, er kann Dua machen, aber das wird nicht die Gesetzmäßigkeit Allahs ändern, dass Allah die Gläubigen prüft. Wir sind in der Schule. Okay, man kann Dua machen, dass zum Beispiel mal in der Dunya jetzt, ja, du sagst zu jemandem, kannst du bitte mal ein Wort für mich einlegen, dass diese Prüfung verschoben wird. Dass ich heute nicht die Prüfung schreibe. Okay, aber kannst du mal bitte, dass es in der Schule nie Prüfungen gibt? Du bist in der Schule. Du bist nicht im Spielplatz. In der Schule, Uni, Ausbildung gibt es Prüfungen. Ja, okay, eine Prüfung wird verschoben, darüber kann man reden. Aber dass jetzt jemand sagt, bitte sorge dafür, dass ich nie geprüft werde. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam was ihm erklärt, dass wir in der Schule sind. Du bist nicht der Erste, der geprüft wird. Aber die Prüfung war hart. Und trotzdem bist du nicht der Erste, der eine harte Prüfung hat. Aber die Prüfung ist sehr, sehr hart. Dann hör mal zu, was vorher geschehen ist. Die Sahaba haben nicht so geredet. Ich rede, wie wir, unser einer, so reden würde. Möge Allah uns bewahren. Eben, dass die Menschen gefoltert wurden. Propheten wurden getötet. Propheten wurden verhaftet. Propheten wurden vertrieben. Dann doch erst recht nicht Propheten. Denn das ist die Dunya. Und daraus lernen wir, wie wichtig Geschichte ist. Historische Ereignisse zu studieren ist sehr wichtig. Aber natürlich bitte nicht auf Kosten des Erlernens der Religion. Es gibt Leute, die kümmern sich um jegliche historische Ereignisse, ja, egal welches Volk, ja, die Geschichte der Aliens auf dem Jupiter und hat aber fertig, haben nicht gelesen. Aber sie, wir reden hier über, du hast deine wichtigsten Sachen gelernt und so weiter und jetzt willst du noch mehr lernen, ja, oder du lernst Koran, das sind ja Geschichten, ja. Also nicht so übertreiben, dass wir sagen, ah, okay, Geschichte ist wichtig, ich interessiere mich für kein anderes Thema mehr. Aber du sollst Geschichte nicht einfach vernachlässigen. Auf der anderen Seite. Er sagt dann, das war der Exkurs, der historische Exkurs, es wurden Leute gefoltert. Und jetzt kommt der Ausblick, die Vision, die Prophezeiung bei Allah. Allah wird diese Angelegenheit vollenden. Welche Angelegenheit? Die Religion natürlich. Ihr müsst euch vorstellen, wann war das? Das war in Zeit Mekka, vor der Hijra. In der Zeit, in der die Sahaba gefoltert wurden. Auf schlimmste Art und Weise. Da spricht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird besser. Es gab damals, weltlich gesehen, jetzt natürlich durch Koran und Sunna, gibt es die Anzeichen, aber weltlich überhaupt keine Anzeichen, dass es besser werden wird. Aber dazu ist ja die Offenbarung da, weil das Weltliche kannst du nur durch deine Sinne mitbekommen, das Verborgene kannst du nicht mit den Sinnen mitbekommen. Keiner kennt das Verborgene, dafür brauchen wir die Offenbarung, damit wir standhaft bleiben. Wird es eigentlich besser? Ja, es wird besser. Heute auch wird es besser. Ja, es wird besser. Aber es sieht überhaupt nicht so aus. Strategisch, militärisch, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, wissenschaftlich, alles, was du willst, sieht so aus, als ob es überhaupt nicht besser wird. Aber eine Sache hast du vergessen. Religiös sieht es besser aus. Aufgrund der Offenbarung. Sieht besser aus. Das heißt, alles, was du mit deinen Sinnen oder mit deinem begrenzten Verstand erforschen kannst, Wirtschaft, Finanzen, Politik, was geowissenschaftlich, strategisch, okay, sieht nicht so gut aus, sehr schön. Aber jetzt schau dir mal, was Allah sagt, was der Prophet sagt, alayhi salatu wassalam. Du kannst jetzt in eine Welt eintauchen, die du mit deinem Verstand, mit deinen Sinnen nie im Leben ergreifen kannst. Und da steht, es wird besser. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird Al-Mahdi kommen zum Beispiel. Ah, wird es erst besser mit Mahdi? Nee, hat er nicht gesagt. Aber das ist ein Beispiel. Er wird gerecht herrschen. Deswegen darfst du nicht jetzt schlafen gehen, bis der Mahdi kommt. Du musst deinen Job erledigen. Ob der Mahdi da ist oder nicht. Aber das ist nur ein Beispiel. Ansonsten gibt es viele Beispiele. So. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, bei Allah. Allah wird diese Angelegenheit vollenden, bis ein Reiter von Sana'a nach Hadramaut reist und nichts befürchtet außer Allah oder den Wolf um seine Schafe. Er sagt, es wird eine Zeit kommen, in der ihr eure Religion in Sicherheit und Frieden leben könnt. Ihr braucht dann keine Angst zu haben, dass ihr angegriffen werdet. Ihr dürft nicht beten, ihr dürft nicht fasten, die Frauen dürfen keinen Hijab antragen oder sowas. Nein, 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 ihr werdet verreisen, ihr habt keine Angst. Einzige, kümmere dich um deine Schafe. Nicht, dass da ein Wolf irgendwo herkommt. Aber du als Mensch, damit du deine Religion lebst, du wirst in Sicherheit leben. Und dann sagt er, alayhi salatu wassalam, Doch ihr beeilt euch. Das sagt er zu wem? Zu jemandem, der gegrillt wird. Zu jemandem, der ausgepeitscht wird. Zu jemandem, dessen Mutter mit einem Speer im Unterleib erstochen wurde. Er sagt, ihr seid voreilig. Wartet. Wartet. Das bedarf Zeit. Warum bedarf es Zeit? Damit getrennt wird vom der Wahrhaftige vom Unwahrhaftigen, der Wahrhaftige vom Heuchler, der Wahrhaftige vom Mitläufer. Ja, ich mach mal mit, weil es kann ja nicht schaden. Allah will reine Liebe, wahrhaftige Liebe. Und wahrhaftige Liebe muss bewiesen werden. So wie es die Mutprobe gibt, gibt es auch die Liebesprobe. Du meinst, du wärst? Okay, dann machen wir eine Mutprobe. Entschuldigung, also bist du nicht, doch nicht der Mutige. Du meinst, du liebst Allah, bitteschön, dann zeig's. Und da die besten Menschen nach den Gesandten die Sahaba waren, wurden die Sahaba am meisten geprüft. Die edlen Sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Ibn Abbas und die, wie sie alle heißen, geprüft. Obwohl es Gottesfürchtige waren. Ja, dieser Satz, sie wurden geprüft, obwohl, sie wurden geprüft, weil. Du sagst ja auch nicht, also der wurde geprüft, obwohl er Schüler ist hier. Der wurde geprüft, obwohl er Student an der Uni ist. Der Satz ist falsch. Der Satz lautet, er wurde geprüft, weil er Student an der Uni ist. Er wurde geprüft, weil er Schüler in dieser Schule ist. Er ist Schüler, also wird er geprüft. Und je nach Abschluss ist die Prüfung schwerer. Die Prüfung in der Grundschule ist nicht wie die Prüfung in der weiterführenden Schule. Die Abi-Prüfung ist nicht so wie die Prüfung bei der Doktorarbeit. Je höher das Ansehen dieses Abschlusses, umso stärker die Prüfung. Was heißt das also für uns heute? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wollte damit sagen, O Khabbab, O Bilal, O, wie sie alle heißen, radiallahu anhum, die Sahaba, haltet an eure Religion. Heißt was? Lebt eure Religion. Betet. Fastet. Lest Koran. Und dann wird Allah Azza wa Jal irgendwann erlauben, dass diese Unterdrückung sich aufhebt. Und das war bald. Nach 10 Jahren waren sie in Medina in Sicherheit. Ja, es gab Kriege mit den Mekkanern, einige Zeit lang. Aber auf jeden Fall waren sie dann nicht so unterdrückt. Sie mussten sich zwar weiter verteidigen, aber sie hatten mehr Freiheit. Und später natürlich, nachdem die arabische Halbinsel alles muslimisch wurde, war es umso mehr. Und tatsächlich ist man dann von Sana'a nach Hadramaut, das sind in Jemen Städte, ja, gereist. Und man hatte überhaupt keine Angst gehabt. Und zur Zeit von Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, diesem, man nennt ihn den 5. rechtgeleiteten Kalifen, weil er so gerecht war, musste man nicht einmal vor dem Wolf Angst haben. Es heißt, wie hat man gemerkt, dass Umar ibn Abdul Aziz gestorben ist? Als ein Wolf ein Schaf gefangen hat. Soll das heißen, die Wölfe wurden Vegetarier? Nein, nicht so. Sondern das bedeutet, dass durch die Gerechtigkeit, man hat Zakat entrichtet, bis es keine armen Menschen mehr gab. Aber die Zakat wurde weiter entrichtet. Die Staatskasse war voll. Dann hat man gesagt, was machen wir jetzt mit dem Geld? Schaut euch an, wer hat Schulden? Dann hat man alle Schulden getilgt. Die Staatskasse ist voll. Was machen wir damit? Wer will heiraten? Es gibt niemanden, der Geld braucht. Alle haben sie Geld, auch zum Heiraten. Aufgrund der Gerechtigkeit, Denn er kam nach seine Vorgänger waren nicht so gerecht, besonders was das Eigentum angeht und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, er war nicht lang, 2 Jahre an der Macht, dann wurde er vergiftet. Ja, die Menschen wollen keinen Gerechten. Auf jeden Fall, wie hat man die Leute, die auswärts waren, wie haben sie mitbekommen? Sie haben gesagt, das gibt's doch nicht. Seit 2 Jahren haben wir noch nie mitbekommen, dass irgendein Bauer, dass seine Schafe aufgefressen wurde. 2 Jahre lang war alles in Ordnung. Und heute, was ist denn passiert? Habt ihr nicht mitbekommen? Umar ibn Abdulaziz ist gestorben. Das heißt also, wenn die Muslime sich an den Islam halten, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihre Lage verbessern. Das heißt nicht, dass ein Muslim nicht geprüft wird. Propheten werden geprüft. Aber Allah azza wa jal steht diesen Propheten bei. Er wird sie unterstützen. Sie werden diese Prüfungen erfolgreich bestehen. Darum geht es. Es geht nicht darum, nicht geprüft zu werden. Es geht darum, die Prüfung zu bestehen. Und wenn man geduldig ist, dann wird man auch die Prüfung bestehen. Ebenso die Voreiligkeit ist im Bezug auf die Da'wah, Aufklärung, Erziehung, Wissensvermittlung. Ja? Da'wah ist ein großer Begriff. Da'wah ist nicht nur Prediger macht einen Vortrag. Erziehung. Immer wo Information von A nach B geht, das ist Da'wah. Egal welche Information, die natürlich nützlich ist. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt, was ist Ihr Rat für den Da'iyah, also derjenige, der aufruft? Das ist der Vater, das ist der Lehrer, das ist der Scheich, das ist jeder, der Wissen vermittelt, die sich beeilen, die Früchte der Da'wah zu sehen. Er sagt, die Pflicht des Da'iyah, des Aufrufenden, ist Geduld und Standhaftigkeit, ohne Eile, bis sie die Menschen belehren und leiten, damit sie wissen, was Allah ihnen geboten und verboten hat, auf Grundlage klarer Erkenntnis. Pflicht ist Bedachtsamkeit und Ruhe, bis der Einfache, wie der Gelehrte, versteht, was ihm gesagt wird. Es schadet nicht, die Worte zu wiederholen und sie mit verschiedenen Ausdrücken zu erläutern, damit der Hörer begreift, was gemeint ist. Denn vielleicht versteht er die Sprache des Lehrers nicht. Man wiederholt und erklärt, bis das Verständnis vollständig und der Beweis klar ist. Und Geduld ist notwendig, wie Allah sagt, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Und seid standhaft, also geduldig, wahrlich, Allah ist mit den Standhaften. Über die Voreiligkeit im Urteilen, ja, dass man Fatwa gibt, ja, dass man Antworten gibt über islamische Regeln, sagt Abdurrahman ibn Abi Layla, ich traf 20 und 100. Im Arabischen zählen wir die Zahlen von rechts nach links. 120 von rechts nach links ist was? 20 und 100. Nicht 120. Ja. Natürlich kannst du auch im Arabischen sagen, mi'a wa 20. Aber eigentlich ist 20 wa mi'a. Von rechts nach links. Geschrieben wird's von links nach rechts. Die Zahl. Im Arabischen geschrieben wird's von links nach rechts. Aber gelesen von rechts nach links. So wie die Schrift. Ja. Aber es ist nicht falsch, wenn man im Arabischen auch von links nach rechts die Zahl liest. Auf jeden Fall. Deswegen, ich traf 20 und 100. Also 120 der Ansar von den Gefährten des Gesandten, alaihi salatu wassalam. Die Ansar sind wer? Die Medinenser, die Flüchtlinge aus Mekka, die Muhajirun, aufgenommen haben. Keiner von ihnen wurde über eine Sache gefragt, ohne sich zu wünschen, sein Bruder würde ihm dies abnehmen. Subhanallah al-Azim. Du gehst zu einem der Ansar, ich habe eine Frage. Da sagt er dir, kannst du bitte zu dem gehen? Dann geht er weiter. Ich habe eine Frage. Guck mal, da ist doch der und der. Frag ihn. Dann geht er zu dem. Ich habe eine Frage. Guck mal, solange der da ist, kann ich ja nicht antworten. Bitte geh zu ihm. So waren die Sahabe. Heute im Zeitalter von TikTok und Co., jeder muss seinen Senf abgeben. Also meine Meinung, ich denke, also aus meinem Gesichtspunkt ist, wer von uns sagt, guck mal, bitte frag bitte den und den. Wir werden erzogen, sag deine Meinung. Okay, zu allem? Ja, natürlich. Du bist ein freier Mensch, aufgeklärt. Okay. Darf ich meine Meinung sagen, wie man eine Hirn-OP macht? Na, Entschuldigung. Ja, also, das geht jetzt nicht. Hast du Medizin studiert? Ich dachte, ich darf meine Meinung sagen. Nee, nee. Nur in Sachen Religion. Kopf durch Pflicht, nicht Pflicht. Zins soll verboten werden, nicht. Aber Sekunde, das ist eine Wissenschaft. Nee, das ist keine So sind die nicht religiösen Leute oder die Islamkritiker und so weiter. Ja, die sagen dir, du kannst doch mitreden. Warum will man dir deinen Mund zuhalten? Okay, wenn schon, denn schon. Dann gebe ich mal ein paar Tipps, wie die Wirtschaftskrise überwunden wird. Zu Volkswirt? Was ist Volkswirt? Aha. Ja, nee. Ohne Wissen mitzureden, das macht doch kein normaler Mensch. Außer in Sachen Religion. Da darf jeder mitreden. Das heißt also, nur weil du die Möglichkeit hast zu reden, ist das keine Erlaubnis zu reden. Du kannst einen Kommentar ablassen, du kannst einen Livestream anfangen. Heißt das, du hast die Befugnis? Al-Imam Malik, rahimahullah, sagte, ich habe, bevor ich die Fatwa, also Antworten gebe, habe ich 70 Gelehrte gefragt, ob ich das darf. 70. Und wir fragen nicht mal ein 70stel Gelehrte, aber reden drauf los. Abu Hussein Uthman ibn Asim sagte, einer von ihnen gibt heute ein Rechtsurteil in einer Angelegenheit und würde dieselbe Angelegenheit Umar ibn al-Khattab radiallahu anh vorgelegt, hätte er dafür die Leute von Badr versammelt. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh hatte ein Gremium, einen Rat der Gelehrten. Und zwar diejenigen, die noch überlebt haben zu seiner Zeit, als er Kalif war, die in der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Das zeigt, wie wir hantieren mit Wissen. Er wollte die Essenz, the best of the best von den Sahaba. Und die Aqidah von Ahlus Sunnah und Jama'ah ist, die besten Sahaba sind die zehn Sahaba, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Und dann wer? Die von den Muhajirun, diejenigen, die in Badr teilgenommen haben. Das sind die allerbesten. Dann natürlich die anderen Ansar und so weiter. Das ist die Reihenfolge innerhalb der Sahaba. Auf jeden Fall, Umar radiallahu anh hat immer wieder dieses Gremium einberufen. O ihr Sahaba, die ihr in Badr teilgenommen habt, bitte kommt zusammen, ich muss mit euch reden. Uthman ibn Asim sagt nun zu seiner damaligen Zeit, wir leben in einer Zeit, da redet ihr damit, obwohl das ja die frühere Zeit war. Was sollen wir dann heute sagen? Was würde er sagen, wenn er sehen würde, wie wir auf Instagram und TikTok und so weiter hantieren? Ah, okay, dann mache ich nie wieder was, ich schreibe nie wieder was. Junge, du sollst weitergeben, was Gelehrte sagen. Kopieren, einfügen. Du sollst nicht deinen Senf dazugeben. Du sollst nicht deine Meinung dazugeben. Aber dass du einfach weitergibst, Sheikh XY, der Großgelehrte XY sagt, und du teilst das, bitteschön, so sagt Allah khairan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, balligu anni walau aya. Vermittelt über mich, auch wenn es nur eine Aya ist. Das ist sehr gut. Aber du sollst nicht deine Meinung, Interpretation, Ansicht verkünden, wenn es nicht von einem Großgelehrten kommt. Und man sagte, der schnellste von ihnen zur Fatwa ist derjenige mit dem geringsten Wissen. Und derjenige, der sie am stärksten von sich weiß, ist der Gottesfürchtige. Der Gottesfürchtigste. Also derjenige, der schnell mitredet, das ist ein Indiz, das ist ein Unwissender. Jetzt mal zum Beispiel in der Medizin. Stell dir mal vor, da ist ein Arzt, jeder Fall Operation und bei dem Operation und bei dem Operation und bei dem Operation. Der andere, Sekunde, wir müssen gucken. Ich muss noch gucken. Nee, das können wir noch behandeln. Der eine, zack, 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 zack. Fast wie ein Metzger. Der andere, nee, Sekunde. Wer ist der Bessere? Natürlich der sich Zeit nimmt. Der das nochmal guckt und nochmal prüft. Der Voreilige, das ist nicht der Beste. Und wenn es um die Religion geht, ist es natürlich erst recht. متى صلاة العشاء؟ دقيقة الأذان؟ الله يبارك فيك. طيب، dann würde ich sagen, machen wir einen Halt inshallah an dieser Stelle. Möge Allah Azza wa Jalla uns Geduld und Standhaftigkeit geben. Ja Rabbi, gib uns ein gutes Ende. Lass uns das Glaubensbekenntnis mit unseren letzten Atemzügen aufsagen. Vergebe unsere Sünden. Lasse uns nicht mit Sünden sterben. Ja Rabbi al-Alamin. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.